Ein aufregendes Wochenende liegt hinter uns. Wir hatten die Taufen gestern Abend, heute Morgen, Gemeindeaufnahmen, die heißeste Woche aller Zeiten, die es je gab in Deutschland. Und noch etwas, es wurde geheiratet. Ja, also am Freitag hat der Otto, die Anja, haben die sich hier im Saal das Jawort gegeben. Ich weiß gar nicht, ob sie hier sind. War eine ganz bewegende Feier. Am Samstag gab es dann das Standesamt von Sarah und Thomas. Die wurde dann auch hier gefeiert. Ja. Und unsere Rangerleiterin hatte ihren, wie nennt man das, JGA, Junggesellenabschied. Da wird dann auch noch geheiratet. Also es war richtig was geboten. Die Hochzeitssaison hat begonnen. Und das nehme ich zum Anlass für eine kleine Gedankenreise. Begleitet mich auf eine Hochzeit. Stell dir vor, du bist bei der Hochzeit eines guten Freundes. Es ist bereits Abend. Es war ein langer Tag. Die Trauung war bewegend. Es wurde viel geweint und viel gelacht. Es gab einen Sektempfang. Du hast mit vielen Menschen gesprochen, aber auch ein bisschen Sozialstress. Und jetzt bist du müde und hast vor allem Hunger. Und du sitzt da an dem Tisch, natürlich mit weißer Tischdecke, alles schön dekoriert in der Festhalle. Viele schöne Tische, viele schöne Menschen. Ganz in der Ferne siehst du das Vorspeisenbuffet. Wirkt ehrlich gesagt ein bisschen mickrig für die vielen Leute, aber okay. Und dann sitzt du da am Tisch und dann steht der Trauzeuge auf und eröffnet das Buffet mit einer Rede. Und du merkst schon beim Zuhören, der hört sich gerne reden, das wird lang. Gell? Und dann beginnt der Trauzeuge zu reden. Und dann steht plötzlich bei dir am Tisch einer auf, meine Figur sieht exakt aus wie ich, gell? Läuft zum Vorspeisenbuffet, nimmt sich den größten Teller und schöpft sich, gell? Wasserkann, volle Henne, Mount Everest, gell? So. Der Trauzeuge spricht noch, der setzt sich wieder an seinen Platz und schiebt es rein, gell? Ist einfach. Trauzeuge ist fertig, oh Schreck, jetzt will auch der Brautvater noch was sagen, er hat schließlich alles bezahlt, muss man wenigstens eine Minute Redezeit dafür bekommen. Setzt der noch zur Rede an, der Fresshans an deinem Tisch, der hat inzwischen seinen Teller leer. Was macht der? Steht wieder auf, geht wieder zum Buffet, gell? Wieder Mount Everest, gell? Setzt sich wieder hin und schaufelt alles rein. Und du siehst so aus dem Augenwinkel, das Vorspeisenbuffet hat merklich gelitten von einer Person, gell? Nur von einer Person. Und du fragst dich, wie wird das? Wie wird das alles? Bekomme ich noch genug? Naja, jedenfalls ist der Brautvater dann fertig, er öffnet das Buffet und wer steht an erster Stelle? Derjenigen, die sich hier nochmal was holen, überhaupt was holen, klar, unser Fresshans, gell? Wieder großer Teller, wieder alles voll, gell? Und so ist er. Alle essen jetzt, aber es ist gar nicht mehr so viel da, gell? Für alle anderen reicht es definitiv nicht, um den Hunger zu stillen. Was Fresshans nicht wusste: Es gibt eigentlich jetzt noch ein richtig cooles Hauptmenü. Gell? Die Vorspeise, die war eigentlich nicht das Thema der Hochzeit. Das war nur so ein bisschen Appetit machen. Aber der Bräutigam, die haben sich alle mega gefreut auf dieses fette Hauptgericht. Gell? Und das eröffnet der Bräutigam selbst. Und er berichtet von der Gans und von dem Lachs und von dem Gemüse und den exotischen Teigwaren. Da stehen nun mal 4 Tische mehr mit fantastischem Essen. Alle freuen sich und holen sich das beste Essen. Nur einer sitzt beschämt am Tisch, der Fresshans, gell? Magenvoll, er bringt nichts mehr rein. Einfach geht nicht mehr, gell? Und alle genießen diese wunderbaren Sachen, die es da gibt. Und er hätte auch so gerne, würde er noch was essen, aber er kann nicht mehr. Beschämt sitzt er da am Tisch. Er dachte, er wäre klug. Er dachte, er wäre schlau, gell? Und gönnt sich und sorgt für sich und kümmert sich um sich und schaut, dass er was hat. Aber eigentlich hat er sich und alle anderen mit seinem Verhalten beschämt. Wenn die Hochzeitssaison jetzt beginnt, achtet da mal ein bisschen drauf. Gell? Ich habe Montag diese Predigt vorbereitet, da ist mir diese Geschichte eingefallen. Am Freitag war ich hier eingeladen, habe nichts gefrühstückt, gell? Hunger war groß und da gab es Maultaschen. Ich musste zuschlagen. Wenn mir die Regina nicht nur die Hand auf die Schulter gelegt hätte und gesagt, es kommt noch mehr, wäre ich genau der Fresshans in der Geschichte gewesen. Gell? Also es lohnt sich da, sich ein bisschen zurückzuhalten, den Hunger zu kultivieren. Der kultivierte Hunger, bei der Vorspeise ist Vorfreude auf das, was wirklich kommt. Und für mich ist es ein Bild für unser Leben. Wir leben jetzt in der Vorläufigkeit, wir leben jetzt in der Zeit der Vorspeise, wir leben jetzt nicht in der Zeit des Hauptgerichts, wir leben in der Zeit des Mangels. Und dieser Mangel, den müssen wir nicht zustopfen, den müssen wir nicht uns irgendwie glücklich machen, sondern wir können den Mangel aushalten, den Hunger kultivieren und dann wächst Vorfreude auf das, was kommt. Das ist jetzt die Kurzform der Predigt, jetzt mache ich es noch ein bisschen ausführlicher. Und dazu gehen wir in eine Stadt im Neuen Testament. Wir sind ja in der Predigtserie über Fremdbürger noch und in dem Themenbereich, auch mit dem Pass hier, werden wir uns auch aufhalten. Und wir gehen in eine Stadt ins Neue Testament, eine Stadt in Mazedonien, auf dem griechischen, also auf dem europäischen Festland. Und in dieser Stadt war Paulus, der Missionar, der Apostel, der Gemeindegründer unterwegs. Den hat es da eigentlich mehr oder weniger durch Zufall hin verschlagen. Lukas hat es alles aufgeschrieben. Wir können Folgendes über die Stadt lesen, gell? In der Wir-Form geschrieben, also Lukas war dabei. Von dort gingen wir landeinwärts nach Philippi, so heißt diese Stadt. Eine Stadt im ersten Bezirk Mazedoniens, eine Ansiedlung von römischen Bürgern. Die Besonderheit dieser Stadt, die Besonderheit von Philippi war, dass es so eine Art Rom im Kleinen war. Also so altgediente Soldaten, Veteranen, denen hat man da ein Stück Land gegeben, eine kleine Villa gegeben, die konnten da noch ihren Lebensabend verbringen. Es war eine römische Stadt, man hatte römisches Bier getrunken, römisches Theater gesehen, natürlich lateinisch gesprochen. Mitten in einem griechischen, barbarischen Landbezirk war diese Stadt wie eine Kolonie Roms. Und genau da schlägt es, Paulus verschlägt es dahin. Und das Erste, was Paulus macht, er treibt einem Menschen einen Wahrsagegeist aus. Also hat jemand einen Sklave mit so einem Wahrsagegeist und Paulus treibt diesen Wahrsagegeist aus. Ist natürlich ein Riesenwunder, gell? Eine Riesenmachtdemonstration, aber gleichzeitig auch ein großes Problem. Stell dir vor, du kennst jemanden, der hat einen Wahrsagegeist, der kann dir das Ergebnis von jedem Fußballspiel jetzt voraussagen. Da könnte man richtig viel Geld machen, gell? Da ist richtiges Geschäft drin. Und genau das ist das Problem, was sich dann auch passiert. Paulus zerstört hier schon mal, der kommt hier und zerstört hier schon mal das Geschäft von jemand, der steinreich geworden ist mit diesem Sklaven. Der Sklave ist frei, aber der Besitzer von diesem Sklaven, der hat keine Einnahmen mehr. Und der kriegt natürlich Aggression und der kriegt Wut. Und es führt dazu, dass Paulus ins Gefängnis kommt, samt seiner Entourage. Und er ist dann im Gefängnis und durch ein Wunder kommt er frei. So eine Mischung aus Erdbeben, Engel und allem Möglichen. Und er kommt frei. Und der Gefängniswärter und seine ganze Familie und viele andere in dieser Stadt in Philippi kommen zum Glauben. Und so entsteht hier in Philippi die erste Kirche, die erste Gemeinde auf europäischem Boden. Das ist was ganz Besonderes. Und die Gemeinde entwickelt sich schön, die wächst schön. Und Paulus geht wieder, geht in die nächste Stadt und reist durch die Gegend und gründet neue Gemeinden. Aber irgendwann kommt da in die Gemeinde, ich nenne es mal, so eine Unwucht. Ja, da passiert was, was den Paulus tiefst besorgt. Das plagt ihn so, dass wenn er daran denkt, wie seiner Gemeinde, die er gegründet hat, den Menschen, die er so lieb hat, wie es denen geht, dass er zu weinen beginnt. Und er schreibt ihnen einen Brief und Tränen tropfen heute wahrscheinlich aufs Handy, gell, ihr kennt es, und da kann man gar nicht mehr gescheit schreiben, weil alles so verschmiert, genauso ist da auch. Bei ihm tropfen die Tränen aufs Pergament. So bewegt ist er und auch so umgetrieben und so besorgt um seine Kirche, um seine Gemeinde, die er gegründet hat in Philippi. Und das können wir nachlesen in dem Brief an die Philipper. Und er sagt, ich habe euch schon oft gewarnt. Also immer wieder hat er auch was gesagt. Er war auch vor kurzem noch mal da. Aber jetzt ist er im Gefängnis. Er kann nicht bei dieser Gemeinde sein. Und sagt, ich wiederhole es jetzt unter Tränen. Unter Tränen. Weil ihn das so umtreibt, weil er so in Sorge ist. Und wir fragen uns ja, was ist denn die Gefahr? Was ist denn die Bedrohung? Was ist denn so dramatisch, dass der weint, dass der so eine große Gefahr ist, dass der die Gemeinde warnt? Was ist die Bedrohung? Die Bedrohung ist eine Ideologie, eine Lehre, verkörpert von Menschen in und aus dem Umfeld der Gemeinde, die Hauptspeise aus dem Blick verloren hat. Eine Vorspeisenreligion, könnte man sagen. Er formuliert es ein bisschen anders, er formuliert es natürlich viel besser, geistlicher, wir können es mal nachlesen, Philipper 3, Vers 19. Das sind Menschen, die sagen, die Botschaft, dass allein im Kreuzestod von Christus unsere Rettung liegt, hat viele Feinde. Also diese Menschen, diese Lehre, die lehnt das Kreuz von Jesus ab und damit nicht das Kreuz als Holz, sondern sie lehnt die Idee ab, dass jemand leiden muss, um was zu verändern. Sie lehnt die Idee ab, dass Leiden verwandelt. Ihr Ende ist die ewige Verdammnis, sagt er. Also wer das ablehnt, wer dazugehört, der hat keine Zukunft, der hat keine Perspektive. Der bleibt bei der Vorspeise und da endet es dann auch. Gell? Der Bauch ist ihr Gott. Der Bauch ist ihr Gott. Statt die Herrlichkeit bei Gott warten auf sie Spott und Schande. Sie haben nichts als Irdisches im Sinn. Das ist die Gefahr, das ist die Bedrohung, die Paulus so umtreibt. Menschen, es sind drei Dinge, die A, das Kreuz ablehnen, also das Leiden, das Sterben von Jesus. Wir sagen, im Leid ist nichts Gutes, das ist falsch, da glauben wir nicht dran, das lehnen wir ab. Deren Gott ihr Bauch ist und die nichts als Irdisches im Sinn haben. Und natürlich hängt es ja auch zusammen, es ist ja in sich schlüssig, gell? Wenn ich nur irdisch denke, wenn ich keine Perspektive über das Leben jetzt hinaus habe, dann habe ich keine Perspektive, auch keine Beziehung zum Umgang mit Leid. Da habe ich keine Antwort drauf und alles, was mir bleibt, ist mein Bauch, gell? Ist die Stillung meiner Bedürfnisse. Sehr markant ist das mit dem Bauch. Natürlich, was heißt das, wenn der Bauch zum Gott ist? Ist das irgendwie sind ja keine Bierwampenjünger oder so irgendwas, so eine Ranzenreligion, sondern was heißt es? Bauchgott-Jünger. Wer ist Bauchgott-Jünger? Wer gehört zu dieser Bauchgott-Religion? Und dann ist mir mit Erschrecken eingefallen, ich kenne die hohe Priesterin der Bauchgott-Religion persönlich. Ich kenne die persönlich. Ich sage euch, wer das ist. Das ist unser Hund Missy, ein Labrador. Unfassbar. Meine Frau sagt immer, der muss das verstehen, der hat einen Gendefekt, der muss immer fressen. Der Hund ist getrieben von seinem Magen. Ich weiß genau, für so ein kleines Leckerli würde der mich verraten. 20 Jahre oder 10 Jahre treue Fürsorge und alles. Für so ein Leckerli wäre alles dahin. Die würde einfach gehen, die würde mich im Stich lassen. Neuerdings geht es immer zum Nachbar und lauter Katzenfutter. Ich habe mich da schon versteckt, ich habe sie schon erschrocken, ich habe sie schon diszipliniert. Alles erfolglos. Ich lasse sie raus, sie sitzt neben mir, sie schaut mich an, ich schaue auf meinen Laptop. Sie sieht, dass ich auf dem Laptop bin und macht sich auf die Reise. Gell? Einmal von drei klappt es immer. Gell? Und das ist ihr Wert. Gell? Sie lebt nur für ihren Bauch. Gell? Nur dafür, dass sie noch mehr zu fressen bekommen. Ist jetzt mies über Hunde lästern, die sich nicht wehren können, ich weiß. Passiert. Aber sie führt es mir vor, sie demonstriert mir, wie primitiv das ist, wenn man nur hier bei seiner Trieb- und Bedürfnisstillung bleibt. Und genau um das geht's. Was sind Bauchgott-Jünger? Da geht es ja nicht nur ums Essen und Trinken, sondern es geht darum, dass ich das, was eigentlich was Gutes ist, was Gott uns zur Freude geschenkt hat, Essen und Trinken und Schlaf und Sex und alles Mögliche, dass ich das zu meinem Gott mache, dass ich mein Glück davon zehre, dass ich was Gutes esse oder dass ich eine schöne Frau habe oder was auch immer, dass das zu meinem Lebensinhalt wird. Das, was ich jetzt an Glück bekommen habe, darum dreht sich alles. Mir steht es zu, ich habe mir das verdient, ich habe das Recht dazu, es geht nur um mich. Und darum, dass ich glücklich bin, dass ich jetzt für einen Moment Glück erlebe, dass ich für einen Moment Zufriedenheit, dass ich für einen Moment was Schönes habe. Und alle anderen um mich herum, gell, die sind nur dazu da. Die sind nur dazu da, dass es mir jetzt gut geht. Das ist die Bauchgott-Religion. Ich lehne hier nicht, auch die Bibel niemals lehnt körperliche Bedürfnisse ab. Gell. Wir sind bedürftige Wesen. Gott hat uns so geschaffen. Vater unser tägliches Brot gib uns heute. Wir müssen jeden Tag essen, jeden Tag trinken. Wir brauchen jeden Tag eine Umarmung. Wir brauchen jeden Tag ein Kompliment. Die Dinge, das ist alles klar und das ist auch gut so. Aber das Thema ist, was steht in der Mitte? Was steht in der Mitte meines Lebens? Was ist das Höchste? Was steht ganz oben? Ist es mein persönliches Glück, dass es mir gut geht, dass ich ein schönes Leben habe, dass ich einen schönen Moment habe? Oder ist es Gott selber? Ist es Gott selber? Du kannst dich fragen, eine Testfrage, ob du sage ich mal, den Fuß drin hast in dieser Bauchgott-Religion, und ich hab's, ich ertappe mich immer wieder, dass ich den Fuß drin habe, mindestens einen, vielleicht sogar zwei, zumindest 9 Zehen in der Bauchgott-Religion. Die Frage könnte sein, ich habe es mal so formuliert, gell, wie tröste ich mich? Was brauche ich, damit ich wieder okay bin? Gell, wenn ich spüre, das Leben jetzt ist leer. Ich spüre eine Leere in mir. Ich spüre das Vorspeisenbuffet, das, was das Leben jetzt zu bieten hat, das reicht mir nie und nimmer. Das reicht nicht für alle und das reicht auch nicht wirklich, um jetzt erfüllt zu leben. Wie tröste ich mich? Was gebe ich mir? Was tue ich, damit ich wieder okay bin? Was stopfe ich in mich rein, damit ich die Leere nicht länger spüren muss? Das kann Essen sein oder Trinken, aber es können auch andere Dinge sein. Ich habe da so ein kleines Board dabei. Das kann alles Mögliche sein. Und es geht auch noch ein bisschen tiefer. Also das kann natürlich Essen sein. Das kann das Handy sein, gell? Wie gehe ich um, wenn ich mich schlecht fühle? Wenn ich einen anstrengenden Tag habe? Erstmal 3/4 Stunde Social Media, gell? Erstmal wieder Dopaminspiegel anregen im Gehirn. Pornografie. Stürze ich mich in meine Arbeit? Wie gehe ich um? Was mache ich mit der Leere? Mit dem Halbfertigen? Mit dem Gebrochenen? Wo hole ich mir Trost? Bauchgott-Jünger suchen sich den Trost jetzt, sofort. Mit irgendeiner Substanz, mit irgendeiner Tätigkeit, mit irgendeiner Aktivität. Kann auch Macht sein, Kontrolle ausüben, gell? Gibt mir Sicherheit. Kann alles Mögliche sein. Als Jesus-Jünger wissen wir, dass unser Heil und unser Glück nicht in dieser Welt liegt, sondern, und das ist dann der nächste Vers, gell, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, bei Gott. Und von dort her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Der Himmel, nicht sichtbar und schon da, manchmal spürbar. Der Himmel, nicht sichtbar, aber er kommt uns entgegen. Und wenn Jesus kommt, vereinigt sich Himmel und Erde. Unser Glück, unser Heil, unsere Freude kommt mit Jesus aus der kommenden Welt, aus der Zukunft uns entgegen. Und das ist ein Riesenunterschied. Und es gibt mir ganz andere Perspektiven, das Leben jetzt zu gestalten, als jetzt maximal viel zu finden, das ich irgendwie in mich reinstopfen kann, um halbwegs glücklich zu werden, was sowieso jetzt nicht geht. Was nicht möglich ist, das Vorspeisenbuffet ist dürftig. Der Hauptgang ist der eigentliche Trick. Das ist das eigentliche Geschenk. Und es kommt mit Jesus, der uns entgegenkommt und auf den wir unser Heil, von dem wir das Heil erwarten und auf den wir unser Vertrauen setzen. Die Täuflinge, die haben das bekannt heute. Jason, Saskia, Claudi, Paul, Dennis, habe ich jemanden vergessen? Udo gestern Abend, genau, ihr habt ja jetzt auch diesen Pass bekommen als Zeichen, gell? Wir gehören jetzt zu einem neuen Reich, zu einem neuen Land, gell? Das Himmelreich gibt es ja nicht als physisches Land, es hat auch keine Hauptstadt, aber irgendwann kommt es und irgendwann wird es spürbar und sichtbar werden und es wird die ganze Welt umspannen. Unser Heil liegt nicht im Leben jetzt. Wir freuen uns über alles, was gut ist und schön, gell? Was uns geschenkt wird, gutes Essen, Freundschaft, Begegnung, Nähe, Lob, das ist alles wunderbar. Aber das ist nicht das Letzte, das ist nur die Vorspeise. Wir erwarten von der kommenden Welt, von dem, was mit Jesus kommt, wenn Himmel und Erde sich verbinden, da kommt's Glück, da kommt's Heil und da liegt auch unser Gott. Man könnte sagen, dieses Himmelreich ist so eine Art Kolonie. Ja. Meine Frau und ich, wir haben amische Freunde in Ohio, USA, kennt ihr vielleicht, das sind die, die da mit den Kutschen rumfahren. Und es war für mich sehr bewegend, vor ein paar Jahren diese Amischen zu besuchen und da mal mitzuleben, gell? Und das zu erfahren, wie das ist. Da fährt der Durchschnittsamerikaner mit dem Pickup-Truck und hier das große amerikanische Leben. Und wir sitzen in so einem Kütschle und fahren da durch die Gegend, gell? Und leben ein ganz einfaches Leben. Die leben nach einer anderen Ordnung. Der Begriff Bürgerrecht hier, der bezieht sich eigentlich nicht, da geht es eigentlich nicht um Identität, sondern da geht es um Ordnung. Da geht es um Ordnung. Gell? Unsere Ordnung, Unsere Ordnung ist im Himmel, gell? Liegt bei Jesus und kommt auch uns von dort entgegen. Die Zeit bei dem Amischen, die war für mich sehr bewegend, weil es war, ich würde mal sagen, eine Erfahrung vom guten alten Leben. Das ist eine Kolonie der guten alten Zeit. Da kann man erleben, wie sich das Leben vielleicht vor 100 Jahren angefühlt hat oder vor 200. Ohne Strom, ohne Autos. Viel Zeit für Familie, viel Zeit für Begegnung, Interesse aneinander. Wir sind aber keine Kolonie der guten alten Ordnung. Ich würde sagen, wir sind eine Kolonie der guten Zukunft. Hier geht's los. Wir leben nach der Ordnung, nach der kommenden Ordnung, die mit Jesus kommt. Die Ordnung der Liebe, der Vergebung, der Annahme und so weiter. Und manchmal blitzt der Himmel auch auf, manchmal wird es auch sichtbar, manchmal kommt die unsichtbare Welt, schwappt die wie so rein in die sichtbare Welt. Und das sind dann ganz dichte, kostbare Momente, kann man zum Beispiel im Gottesdienst erleben oder in einem Gespräch, in einem Gebet. Und dann ahnen wir, was da auf uns zukommt. Wir aber sind Bürger oder haben Bürgerrecht im Himmel. Und ganz konkret führt der Paulus das auch nochmal aus und sagt also nicht Bauchgott-Religion, das ist vorläufig, da hängt man nur im Diesseits, das ist nur Vorspeise. Schaut mal, was der Hauptgang ist und der kommt mit Jesus. Kultiviert den Hunger, haltet die Halbfertigkeit des Lebens aus und erinnert euch daran, was uns erwartet in der kommenden Welt. Und das befähigt auch jetzt ein anderes Leben zu leben. Und wie immer, wie alles im Glauben, manifestiert sich im Leib, am Körper. Glaube und Körper hängt immer zusammen. Bauch, Gott, gell? Die Fresserei und alles. Das ist alles hat mit unserem Glauben, mit unserem Leben zu tun. Und im nächsten Vers sagt der Paulus dann, er, also Jesus, wird unseren schwachen, vergänglichen Körper verwandeln, sodass er genauso herrlich und unvergänglich wird, wie der Körper, den er selbst seit seiner Auferstehung hat. Was wird damit gesagt? Auch in der Kolonie der guten Zukunft hat es gebrochene Menschen. Wir leben in schwachen Körpern. Unsere Körper sind, die werden irgendwann sterben, jeder einzelne von uns. Wir werden älter und wir leiden. Immer wieder, daran glaube ich, gibt es Heilungen, gibt es Momente, wo Gott uns, wo der Himmel reinschwappt und dann wird jemand gesund und erlebt es mal. Für einen Moment. Meine Frau hatte so Nackenschmerzen vorletzte Woche und dann hat sie mich gebeten zu beten. Ich habe gebetet, sie ist eingeschlafen und am anderen Morgen rennt sie rum wie ein junges Reh und ich sage, tut dir eigentlich nichts mehr weh? Nee, ich habe es vergessen, mir geht's gut. Gell? Am Abend kam es wieder, war es wieder da. Aber für einen Moment ist der Himmel reingeschwappt bei uns, war die Zukunft spürbar und sichtbar. Aber die gleiche Wahrheit ist eben auch, wir leben in schwachen, gebrechlichen, nichtigen, niedrigen Körpern. Das gehört zu unserer Realität dazu. Und ich glaube, wir haben gelernt, dass das bei Autoimmunerkrankungen, bei Verletzungen, bei orthopädischen Sachen, da ist das irgendwie, das wissen wir, mit dem leben wir. Aber das gilt auch für unsere Psyche. Gell? Wir sind auch krank am Körper, wenn wir eine Depression haben oder eine Zwangshandlung. Oder wenn wir bipolar sind oder was weiß ich, was es alles gibt, eine Angststörung. Alles kann man auch mit Medikamenten behandeln. Das gehört alles auch zu unserem gebrechlichen und niedrigen Leib. Und wir schämen uns. Wenn ich krank bin, dann schäme ich mich. Das ist immer der erste Impuls. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Ich will nicht schwach sein. Ich schäme mich meiner Schwachheit. Aber in der Kolonie der guten Zukunft muss sich keiner schämen für seine Gebrechen. Weder die, die er am Körper hat, noch die, die er an der Seele und in seinem Inneren hat. Keiner muss sich schämen. Die Gebrechen sind ein Hinweis auf das, was kommt. Und in den Gebrechen liegt schon die Freude für die Zukunft, nämlich die Freude der Heilung, der Verwandlung, die uns erwartet. Die Bürger der Bundesrepublik Deutschland, so meine ich, haben ein Anrecht auf eine medizinische Behandlung. Die Himmelsbürger, die haben die sichere Behandlung, die Himmelsbürger haben die sichere Verheißung einer körperlichen Verwandlung, einer körperlichen Verhandlung. Das wird kommen, gell? Wenn Jesus wiederkommt, wenn die unsichtbare Welt und die sichtbare zusammenfallen, verwandelt er unseren Körper und wir leben ein neues körperliches Leben. Ich weiß nicht, wo deine Schwachstellen sind. Das war so ein bisschen mein Challenge diese Woche, dass ich mit jedem versucht habe, ins Gespräch zu kommen. Wo tut's weh? Was ist sein Problem? Können wir gleich beten? Beziehungsweise darf ich dir was sagen? So habe ich es zum Beispiel bei meiner Friseurin gemacht. Darf ich dir sagen, Jesus wird es verwandeln. Es wird mal richtig gut sein. Es wird mal richtig gut sein. Wir haben das dann bei den Ältesten durchdekliniert. Jemand hat von seinem Gebiss geredet. Und dann haben wir uns überlegt, wie wird denn das erlöste Gebiss aussehen, gell? So, Garfield oder wie kommt es? Aber da liegt so eine Hoffnung drin. Da liegt so eine Kraft drin. Es hat so viel Potenzial. Und ich habe das Gefühl, wir haben es vergessen. Wir leben nur im Diesseits. Nur im Diesseits. Wir stürzen uns auf das Sportspeisenbuffet, als gäbe es keinen Morgen. Das, was das Leben mir jetzt zu bieten hat, muss alles sein. Muss es aber nicht. Wir lehnen das Kreuz ab und alle Arten von Leiden. Wenn ich aber weiß, dieses Leiden verwandelt, dient für die kommende Welt, kann ich es leichter annehmen, was Gott mir möglicherweise zumutet. Wir machen den Bauch zum Gott, weil ich muss jetzt glücklich sein. Aber wenn ich weiß, es ist nur die Vorspeise, dann kann ich den Hunger kultivieren und sage, ich nehme jetzt ein Häppchen, ich genieße, was ich bekomme, aber ich halte die Leere auch aus. Denn in der Leere liegt Vorfreude auf das, was kommt, wenn Jesus wiederkommt. Und so ist meine Einladung jetzt auch für die kommende Woche, gell? Die Leere aushalten und zulassen. Wenn der Moment wieder kommt, wo du spürst, mir geht's nicht gut, ich fühle mich so unwohl in meiner Haut, ich fühle mich unwohl in meinem Leben, ich schäme mich, da sind irgendwelche Schwierigkeiten, schütz nicht gleich wieder zu mit irgendwie, mit dem Handy, mit Essen, Trinken. Hol dir nicht gleich den Trost, sondern halt einen Moment aus in der Leere. Sag Jesus, ich bin Bürger des Himmels, ich erwarte von dir Verwandlung und schenk mir bitte Vorfreude. Vorfreude auf das, was kommt. Ich will nicht aus dem Blick verlieren, dass das Leben jetzt nur die Vorspeise ist und nicht das Hauptgericht. Das erwartet uns, wenn Jesus wiederkommt. Und so gehen wir jetzt gemeinsam in eine Lobpreiszeit. Vielleicht schwappt der Himmel wieder über, strecken uns aus nach Jesus. Aber wenn es nicht passiert, dann ist es auch okay. Es ist noch jetzt nicht Hauptgericht. Jetzt ist Vorspeise. Und in dem dürfen wir leben, uns führen lassen, uns verwandeln und segnen lassen. Alles in Vorbereitung dessen, was uns erwartet, wenn Jesus wiederkommt. Seid gesegnet. Unser Gebets- und Segnungsteam steht auch bereit. Die gehen mit euch raus. Auf der rechten Seite, wenn ihr noch das Bedürfnis habt, dass euch jemand was zuspricht, einen kurzen Gebetsimpuls gibt, geht gerne zu dem Ehepaar mit dem grünen Schal.